So, alles zusammen. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite nochmal. Wir haben heute einen sehr spannenden Text. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Spannender Text. Warum? Es geht in dem Text um Wunder. Glauben Sie daran, dass es Wunder gibt? Oder vielleicht haben Sie ja sogar schon mal eins oder gar mehrere in Ihrem Leben erlebt. Ich behaupte mal, jeder von uns hat in seinem Leben schon Dinge erlebt, wo man nur sagen konnte, das grenzt ja an einem Wunder. Dass sich zum Beispiel wieder Leute versöhnt haben, sich als unvermeidlich geltende Lebenssituation plötzlich zum Positiven drehten. Wenn man ins Wörterbuch schaut, dann werden Wunder als ein außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräfte zugeschriebenes Geschehen. Was für ein Satz. Ereignis, das Staunen beschreibt. Ein Wunder geschieht. Es ereignet sich. Ein Wunder ist also ein Ereignis, dessen Zustandekommen außergewöhnlich ist. Man kann es sich nicht erklären, sodass es immer Verwunderung und Erstaunen auslöst. Wunder haben ja auch eine romantische Komponente, die sich oft in der Musikwelt widerspiegelt. Ich erinnere da nur an den einen Song, die Älteren werden sich möglicherweise erinnern, von Nena, die anno 1989 sang, ich habe mir das nicht ausgedacht. Wunder geschehen, ich habe es gesehen. Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Da schwingt Hoffnung mit. Bei einem Wahnsinn, der uns derzeit umgibt, da muss es doch so etwas wie Wunder geben. Etwas, das passiert, das zumindest die gegenwärtige Not etwas lindern kann. Alles kann doch letztendlich irgendwie wieder gut werden. Daran klammert sich so mancher. Um Wunder, um einen Anbruch einer neuen Zeit, ja einer Zeitenwende, geht es auch in unserem heutigen Predigttext. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Etwas, was geradezu fantastisch klingt und daher nicht zu glauben wäre, ja, wenn nicht die Leute um Jesus herum es nicht persönlich miterlebt hätten. Etwas wirklich Unglaubliches passierte dort vor ihren Augen. Etwas, was mit dir und mir auch viel zu tun hat. Was wirkliche Auswirkungen auf unser aller Leben hat. Aber hören wir erstmal den Predigttext. Wir finden ihn im Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Dort heißt es, danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie. Entschuldigung. Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Leute? Jesus aber sprach, lass die Leute lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sie etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Herr, wir bitten dich nun um deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Hören. Amen. Geschenkwunder, ein riesiges Happening von Jesus gecatert, weil er so nett ist. Darum geht es auch, dass er die Menschen versorgt weiß. Aber es geht auch um Gemeinschaft mit ihm zu erleben. Es geht auch um symbolhaftes Handeln Jesu. Es geht um seine Person, seinen göttlichen Status, der durch die Speisung deutlich werden soll. Jesus, ein Brotkönig. Aber schauen wir uns den Text einmal an. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Am Schluss vom Kapitel 5 war Jesus noch in Jerusalem. Jetzt taucht er plötzlich in Galiläa auf. Die Ausleger gehen davon aus, dass zwischen seinem Wirken in Jerusalem und dem Bericht über sein Eintreffen in Galiläa etwa ein halbes Jahr vergangen ist. Also nicht nur einfach ein 3-Tages-Fußmarsch. Und das nicht etwa deshalb, weil ein Fußmarsch so lange gedauert hätte. Nein, denn offensichtlich hat Johannes eine Menge Ereignisse übergangen. Dazu passt auch, da sind sich die Ausleger weitestgehend auch einig, super interessant, also wusste ich auch nicht, dass alle Schilderungen in den Evangelien, alle 4 Schilderungen, etwa ein Zeitraum von 4 bis 5 Wochen abbilden von der insgesamt dreijährigen Wirkungszeit Jesu hier auf Erden. 4 bis 5 Wochen. Was dazwischen ist, der wird geschlafen haben, der wird gegessen haben. Urlaub wird er wohl nicht gemacht haben. Aber er wird eben Krankenheilung durchgeführt haben, Wunder vollbracht haben. Und die Evangelisten haben sich darauf verständigt und haben gesagt, nee, wir brauchen hier nicht das 100. Krankenheilungswunder. Wir nehmen exemplarisch einige Dinge heraus. Und das sind nur 4 bis 5 Wochen aus den 3 Jahren. Wahnsinn. Und Johannes selbst schreibt am Ende seines Evangeliums, nämlich dazu, Kapitel 21, Vers 25, es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste. Also nur 4 bis 5 Wochen. Das reicht. Johannes zählte zu den Lieblingsjüngern Jesu, war ihm immer ganz nah und offensichtlich ein guter Beobachter. Vermutlich wollte er die anderen Evangelien nur ergänzen und legte deshalb keinen Wert auf einen völlig nahtlosen Bericht. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Wörtlich übersetzt steht da nicht Volk, sondern man müsste es eigentlich besser mit Masse übersetzen. Eine Masse von Leuten. Das hat irgendwie schon auch so ein bisschen was Bedrohliches, finde ich. Masse. Eine große Masse folgt ihm. Warum? Weil sie die Zeichen gesehen hatten, die er an den Kranken immer wieder getan hatte. Hier steht eben an die Zeichen, an den Kranken und nicht dem Kranken. Also er hat laufend geheilt. Zeichen sind ja wie Wegweiser. Niemand bleibt beim Wegweiser stehen und sagt, hurra, ich bin da. Nein, er folgt natürlich dem Wegweiser. Natürlich, um an sein eigentliches Ziel zu gelangen. Und so folgt, verfolgt, könnte man eigentlich besser sagen, die Masse Jesu. Tausende, gespannt auf das, was weiter passieren würde. Krankenheilungen sind damals wie heute ein Zugpferd. Schwerkranke werden plötzlich gesund. Hast du das gehört? Oh, was denn? Da, der ist gesund geworden. Oh, zu dem Arzt muss ich auch mal. Hauptsache gesund, so lautet ein Dogma der meisten Deutschen. Oder muss ich vielleicht sagen, der älteren Deutschen? Ich musste jedenfalls feststellen, dass ich von Arbeitskollegen, Bekannten und Verwandten etwa so um und bei meinem 50. Geburtstag zu hören bekam, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute und natürlich viel Gesundheit. Das ist ja überhaupt das Wichtigste. Kennen Sie, oder? Also natürlich nur die Älteren unter uns. Ist es wirklich schon so weit, habe ich im Stillen gedacht. Das Ende ist nah. An solche Glückwünsche in meinen jungen Jahren kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Ne? Sowas hörst du nicht, Christoph, vermutlich. Also Hauptsache gesund. Das Thema zog und zieht sich damals wie heute wie ein Magnet durchs Leben. Obwohl wir zu den reichsten Ländern zählen und dementsprechend, ja, zumindest vor Corona, dem Pflegenotstand, großartige Gesundheitsversorgung haben, Gesundheit und Heilung bleibt das Superthema. Wenn jemand sowas anbieten kann, und zwar absolut garantiert, dann muss so einer König werden. Und das erst recht, wenn durch spätere Speisung der Tausenden deutlich wird, dass es auch keine Hungersnöte mehr geben wird. Das Ernährungsproblem wäre mit einem Schlag weltweit gelöst. So einer muss König werden. Aber Jesus lässt sich nicht von den Karren spannen. Aber dazu kommen wir noch später. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Jesus zieht sich mit seinen Jüngern erstmal zurück. Dass Jesus mit seinen Jüngern sich niedersetzte, soll nicht bedeuten, dass es hier um eine Verschnaufpause ging, um sich für das Kommende zu rüsten. Nein, er unterrichtet sie als Lehrer. Denn alle jüdischen Lehrer unterrichten ausschließlich im Sitzen. Wusste ich auch noch nicht. Wie ich ja eingangs schon sagte, war Johannes immer ganz nah an Jesus dran und ein guter Beobachter. Deswegen ergänzt Johannes die Schilderung der übrigen Evangelien um diese Begebenheit. Nur Johannes berichtet davon, die anderen nicht. Wir werden im Folgenden sehen, dass er das an weiteren Stellen noch getan hat. Warum zog sich Jesus zurück? Sehr wahrscheinlich, um ungestört und konzentriert den engsten Kreis, nämlich seine Jünger, unterrichten zu können. Jesus differenziert hier zwischen den mit Ernst nachfolgenden und den lediglich Interessierten und Schaulustigen. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden, auch eine wichtige Information, die nur Johannes überliefert hat. Johannes berichtet insgesamt von 3 Passafesten. Dieses ist das zweite und findet damit ein Jahr vor dem Tode Jesu statt. Warum diese Kurzinfo über das bevorstehende Passafest im Zusammenhang mit der folgenden Speisung der 5000, möchte man fragen. Wie gehört das zusammen? Warum ist es Johannes so wichtig, die übrigen Evangelien um diesen Punkt zu ergänzen? Das Passafest ist bis heute eine Erinnerung an die Herausführung des Volkes Israel durch Mose aus Ägypten. Und im 5. Mose 18, Vers 15 lesen wir, Gott spricht zu Moses, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben, der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Diesen Text über die Ankündigung Gottes des Messias kannte jeder gläubige Jude. Und wenn Jesus nun gerade in der Passazeit ein messianisches Wunder vollbringen würde, dann gäbe er damit zu erkennen, dass er der Messias ist. Er ist der Prophet, an den das Passafest erinnert. Deswegen war die Info zum Passafest so wichtig, um die Reaktion der Juden nach dem Speisungswunder zu verstehen. Aber dazu später noch mehr. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Auch hier wird im Vergleich mit den anderen Evangelien wieder deutlich, dass Johannes schon Gesagtes nicht einfach nur wiederholt. Auch hier liefert er nur nach, wo die anderen möglicherweise nicht genau genug waren. Von den anderen Evangelien, etwa Matthäus 14,14, und Jesus stieg aus dem Boot vermutlich und sah die große Menge und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Und Markus 6,34 steht, und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Dort erfahren wir, dass er der Masse freundlich begegnete. Er sich ihrer erbarmt und eine lange Predigt hält, sie unterrichtet und darüber hinaus auch noch ihre Kranken, also wirklich alle, die da waren, dort heilte. Und mittlerweile war es Abend geworden. Als guter Gastgeber kümmert man sich natürlich um seine Gäste und schaut, dass alle gut versorgt sind. Nur hier im quasi Nichts um diese Uhrzeit? Wie soll man da sich um Versorgung noch kümmern? Und dazu lagerten sie in einem Gebiet, das nicht nur von Juden, sondern auch von Griechen bewohnt wurde, sodass es zusätzlich schwierig werden konnte, wenn überhaupt, Speisen zu besorgen, die den Speisevorschriften der Juden entsprach. Peinlich. Nee, aber nicht für Jesus. Er hat wie immer die Situation voll im Griff, hat das, was kommen wird, schon vor Augen. Jesus hebt seine Augen auf, also er blickt auf und fragt Philippus, wo man denn hier Brote kaufen könne, damit die Zuhörer etwas zu essen hätten. Warum denn Philippus gerade? Vermutlich, weil er nicht nur einen griechischen Namen trägt, sondern zusätzlich gebürtig ist aus der Stadt Bethsaida, wo neben den Juden auch viele Griechen lebten. Deswegen dürfte es naheliegend sein, dass Philippus auch der griechischen Sprache mächtig war. Die Frage von Jesus an Philippus gerichtet wirkt im ersten Moment etwas gemein, finden Sie nicht? Jesus hat doch genau vor Augen, was passieren wird. Ich denke, er wollte die Jünger offensichtlich auf die Probe stellen. Sie war also quasi eine pädagogische Frage. Der Unterricht für die Schüler von vorhin auf dem Berg ging also weiter. Was sollte denn geprüft werden? Vermutlich die Zuversicht, die die Jünger auf Jesus setzten. Hielten sie es wirklich für möglich, dass Jesus auch hier in der de facto unmöglich zustande bringen kann? Jesus wusste wohl, was er tun wollte. Aber wie sollte das Unmögliche vollbracht werden? Jesus plante also schon jetzt das Wunder der Speisung, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Nach der Auslegung ist hier ein kleines Wort wollte der Schlüssel zur Antwort. Das griechische Wort kann man nicht nur mit wollen, also irgendwas beabsichtigen, übersetzen, sondern auch nach dem Willen Gottes tun müssen. Nach dem Willen Gottes tun müssen. Es ist also Gottes Wille, dass Jesus jetzt das Wunder der Speisung vollzieht. So wie Gott das Volk Israel auf seinen Wüstewanderungen gespeist hat, so will er auch hier und jetzt, will er es auch hier und jetzt. Wenn Jesus jetzt Ähnliches vollbringt, macht er klar, ich habe als Sohn Gottes die Vollmacht, ebenso zu handeln wie der Vater. Philippus antwortet ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie. Da dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Ein Silbergroschen entsprach in etwa dem Tageslohn eines Tagelöhners. Philippus antwortete nüchtern und pragmatisch. Er rechnet durch, was das Ganze in etwa kosten wird, zählt auf, was er alles nicht hat. Jetzt kommt ein anderer, spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Andreas geht anders wie Philippus positiv an die Sache heran. Was haben wir denn schon zur Verfügung? Tatsächlich, 5 Gerstenbrote und 2 vermutlich getrocknete Fische hatte ein Knabe dabei. Und auch hier wieder besonders. Nur Johannes berichtet über die Rolle, die die beiden befreundeten Philippus und Andreas bei der Speisung spielen. Gerstenbrot, das ist wirklich nichts Besonderes. Also gerade eben nicht Reformhaus, Gersten, Dinkel, Schinki, Miki Brot. Nein, das ist arme Leute Brot. Kostet in etwa nur ein Drittel so viel wie ein Weizenbrot damals. Mit dieser armseligen Ausrüstung sollen Tausende gesättigt werden. Was die Auskunft von Andreas für Jesus bedeutet hat. Ich denke, es war das himmlische Go, wie man so schön sagt, also es kann losgehen, vom Vater persönlich. Die Rahmenbedingungen für das Wunder sind nun eingetreten. Leg los. Und es passiert. Jesus aber sprach, lass die Leute sich lagern. Die Jünger gehen los. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Jesus bittet zu Tisch. Die Leute sollen sich lagern. Auch hier ist Johannes genauer als die anderen Evangelisten. Es war viel Gras an dem Ort. Markus spricht lediglich vom grünen Gras. Viel Gras, nichts vertrocknet und dürr. Nein, schön anzusehen. Satt grüne Büschel, auf denen man sich wirklich bequem lagern kann. Um das zu tun, mussten lagerten sich in etwa 5000 Männer. Ohne Frauen und Kinder, steht im Matthäusevangelium. Kapitel 14, 21. Ohne Frauen und Kinder. Das kann man ja so lesen. Es sind gar keine Frauen und Kinder da. Oder sie wurden halt nicht mitgezählt. So. Und ich bin früher mal davon ausgegangen, dass ich gesagt habe, naja, dann müssen es ja wahrscheinlich mindestens doppelt so viele und annähernd doppelt so viele gewesen sein. Aber interessant ist, dass alle 4 Evangelisten die gleiche Zahl nennen. 5000 Männer. Frauen und Kinder scheinen kaum ins Gewicht zu fallen. Das erscheint glaubhaft, wenn man die Anstrengungen eines solchen langen Fußmarsches mal betrachtet und die Sitten des Orients betrachtet, die dann Frauen doch gerne eher im häuslichen Bereich verorten. Aber das nur so nebenbei. Genau wissen wir es nicht. Auf Geheiß von Jesu sollen sie sich also niederlassen. Und sie tun es. Erwarten sie ein Wunder? Vielleicht. Aber das, was passieren würde, war klar. Er hatte die Menge ja nicht weggeschickt. Also, sie lagerten sich für Fischbrötchen, was sie natürlich noch nicht wussten. Fischbrötchen, die ist man doch eigentlich im Gehen. Ne? So. Bei einer Fischbrötchenbude erwartet niemand wirklich einen vollendet eingedeckten Tisch, so mit Besteck und Tischdecke. Das Brötchen geht einfach über die Theke und das war's dann auch schon. Und man muffelt es im Gehen aus der Zwischenmahlzeit so beiläufig weg. Jesus sagt unausgesprochen, wir wollen uns setzen und Lebensgemeinschaft miteinander haben. Wir wollen reden, Wir wollen feiern. Das ist was anderes als so ein Fischbrötchen im Vorbeigehen. Und so nimmt er die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Der Höhepunkt der Speisung ist erreicht. Mehr geht wirklich nicht. Es ist wirklich unmöglich zu erfassen und zu begreifen, was da gerade passiert. Es ist schier übernatürlich. Unfassbar. Aber offenbar möglich. Warum? Weil es Gott so wollte. Und so seinen Sohn als Messias offenbaren wollte. Es gab über 5000 Zeugen, die das Geschehen bezeugen konnten. Es ist wirklich unmöglich, das dort Geschehene zu kommentieren. Es fällt nur auf, dass nur erzählt wird, was Jesus tat. Austeilen. Er dankte, segnete das Brot und die Fische und erteilt aus. Aber es steht nicht da, wie er es tat. Körbe wurden nicht leer. Fest steht nur, dass alle so viel essen konnten, wie sie wollten. All you can eat, alles, was du essen kannst, bedeutet das. Und das auch noch kostenlos. Von den Augen der 5000 und der Jünger geschieht Gottes Handeln. Und nicht eine Mischung aus nebulöser Legende, Wahrheit und Dichtung. Es geschieht. Der Korb oder die Körbe werden einfach nicht leer. Wie immer Gott das mit seiner Schöpferkraft auch gemacht hat. Aber das ist ja letztendlich auch egal. Denn es ist ein Wunder. Und Wunder können wahrgenommen werden, aber niemals erklärt werden. Sie passieren, weil Gott es so will. Ähnlich wie bei der Schöpfung. Gott spricht und es wird. Kann man auch nicht erklären. Das ist dort passiert. So viel, wie sie wollten. Das lässt die Größe Gottes und das Wesen Gottes erkennen. Nicht klein, klein, sondern kommt her, wer will noch mal, wer hat noch nicht. So ist Gott. Liebevoll und freigebig. Immer voll raus. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Jesus nimmt das Mangelhafte, die 5 Gerstenbrote. Ich stelle mir da immer komischerweise Knäckebrot vor. Ich mag es überhaupt nicht. Zu trocken. Und wenn es dir beim Beschmieren noch nicht zerbröselt, dann spielt es beim ersten Reinbeißen und man hat den ganzen Kladderadatsch auf den Händen liegen. Das ist schrecklich. Das finde ich schrecklich. Also mit Essen, Händen überhaupt, also mit Händen essen, ist sowieso schrecklich. Meine Frau, die isst so gerne mit Händen, furchtbar. Aber das bin nur ich. Wahrscheinlich einfach zu ungeschickt. Knäckebrot und ich, wir sind keine Kumpels. So ein kleiner Exkurs. Sind Sie wieder so ein bisschen wacher geworden? Das ist sehr viel, was hier einströmt. Das ist auch gestern bei der Vorbereitung sehr viel auf mich eingeströmt. Ich hätte noch viel mehr erzählen können, aber dann, nein, das wäre zu viel. Ein klein wenig habe ich noch zu erzählen, obwohl man, wie ich eben gerade gesagt habe, noch viel mehr hätte erzählen können. Jesus nimmt also das Mangelhafte, diese 5 Gerstenbrot und 2 Trockenfische und vermehrt es auf wunderbare Weise und wundersame vor allen Dingen. Warum die Reste dieses Bruchstückhaften einsammeln? Jesus hätte doch aufs Fischbrötchen genau die Menge abpassen können, wenn man schon beim Wundermachen war. Aber wie gesagt, Gott ist überaus freigebig und er gibt gern. Und nicht abgezählt. Es steht nicht da, was die Jünger damit gemacht haben. Aber Gottes Gaben waren offenbar zu kostbar, als dass man sie hätte verderben lassen können oder sollen. Sie füllten insgesamt 12 Körbe. Auch wieder eine symbolische Zahl. 12 Jünger und eben auch 12 Stämme Israels in der Endzeit. stehen bestimmt noch andere Dinge dahinter. Fürsorge ist hier das Stichwort. Wunder ersparen uns nicht Fürsorge. Was noch gut ist, soll nicht umkommen. Ulrich Pazani hat einmal gesagt, es gibt Leute, die sagen, einen Arzt brauche ich nicht. Ich habe ja Jesus, den Herrn. Wenn es mir einmal schlecht gehen sollte, dann bete ich einfach zum Herrn und der macht mich dann wieder gesund. Nein, sagt Ulrich Pazani, nicht der Herr wird schon richten, ist die Parole, sondern ich darf auch die irdischen schon gegebenen Hilfen gerne in Anspruch nehmen. Wenn es Ärzte gibt, darf ich da auch gerne hingehen. Wenn es Medizin gibt, darf ich die auch gerne nehmen. Er hat dann noch weiter ausgeführt, Jesus ist doch kein Zirkuspferd, das man nach Belieben tanzen lassen könnte. Und wer Ulrich Pazani schon einmal hat predigen hören, kann sich jetzt bestimmt lebhaft vorstellen, wie er da bei der letztgenannten Aussage so richtig laut wurde. Kein Zirkuspferd. Reste sorgfältig für morgen aufsammeln. Das ist die Aufgabe der Jünger. Ein letztes. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Die Leute erkennen nach allem, dass er der im 5. Buch Mose angekündigte Prophet ist, der Messias. Aber sie erkennen nicht, welche Aufgabe, welche Bedeutung er für ihr Leben hat. Sie sehen nur das kommende, sorgenfreie Leben. Keine Krankheiten, keine Hungersnöte. Immer alles voll da. Was will man mehr? So einer muss doch unser König sein. Keine Frage. Und die Masse, ist im Begriff, sich auf ihn in Bewegung zu setzen. Da hätte er ja keine Chance gehabt, wenn er nicht rechtzeitig sich aus dem Staub gemacht hätte. Und Jesus erkennt es. Und er setzt sich ab. Dazu ist er nicht gekommen. Hätte er dem durchaus reizvollen Angebot nachgegeben, wäre er zum König der ganzen Welt geworden. Letztendlich. Das hat der Teufel ihm in der Versuchung in der Wüste auch angeboten. Ich gebe dir alles, was mir gegeben ist an Macht auf dieser Welt. Schon damals hat Jesus dankend abgelehnt. Denn dann hätte er den Heilsplan Gottes mit uns Menschen zu unserer Errettung zerstört. Keine Befreiungsmöglichkeit von Schuld durch Jesus. Nein, Jesus lässt sich nicht vor den Karren spannen. Wenn man im Kapitel 6, wo ja unser Bericht drinsteht, dann bis zum Schluss weiterliest, sind dann alle Anhänger plötzlich weg. Liegen vermutlich 1, 2, 3 Tage dazwischen. Also über 5000 Leute und plötzlich keiner mehr. Warum? Weil Jesus den eigentlichen Grund seines Kommens in der Synagoge verkündigt hat. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von meinem Leib isst und von meinem Blut trinkt, also wer mit mir stirbt, also unser alter Mensch, der wird gerettet. Da steht noch viel mehr, aber ich habe es mal versucht, mit meinen Worten zusammenzufassen. Die Empörung ist wirklich groß. Nicht nur bei den religiösen Vertretern, das möchte man ja wohl annehmen, dass das so ist, sondern auch bei seinen bisherigen glühenden Anhängern. Großes Unverständnis und Murren. Bäh, wir sind doch keine Kannibalen. Und so ziehen sie einer nach dem anderen ab. Und am Ende fragt Jesus sogar seine Jünger, da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortet ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Der Trend bei den 5000 war abgebrochen. Ihr täuscht euch, sagt Jesus. Nahrung und Krankenheilung sind nicht die Lösung. Ihr täuscht euch. Das hebt die Gottesferne, Trennung der Menschen von Gott nicht auf. Ich bin das Brot des Lebens. Wenn ich gebrochen werde, also sterbe, dann ist Versöhnung mit Gott möglich. Ihr braucht es nur annehmen, dass ich an eurer Stadt am Kreuz sterben werde, damit ihr leben könnt. Das ist mein Auftrag. Deswegen bin ich hier. Deswegen das Wunder. Das will aber keiner hören. Und so hauen sie ab. Natürlich, das muss man natürlich fairerweise sagen, war das für die Hörer damals auch schwer zu verstehen. Sie waren nicht in der glücklichen Lage, so wie wir, dass sie das große Ganze schon sehen konnten. Sie kannten ja das Ende noch nicht. Sie konnten das Ganze noch nicht erkennen, was wir heute erkennen dürfen. Wir haben ja das Wort, die Bibel und das große Ganze, angefangen im Alten Testament. Wir erkennen, wie alles zusammenhängt und dass es mit Jesus so kommen musste und es alternativlos war. Alles andere hätte bedeutet der Heilsplan Gottes, dass dieser gescheitert wäre. Keine Rettung für die Menschen, nur ewiger Tod. Danke, Jesus, möchte ich da nur sagen, danke, dass du das durchgehalten hast, bis zum bitteren Ende, für dich am Kreuz und zur Rettung für uns. Danke. Die Leute hauen ab, auch heute noch, wenn sie von der Rettungsbotschaft hören. Wir wollen doch alle in unserem Tun so gerne bestätigt werden. Du bist okay, ich bin okay, alles super. Und die Religion soll uns das auch bitte auch bestätigen. Nein, sagt Jesus, es ist eben nicht alles super. Wenn dem so wäre, dann hätte ich nicht ans Kreuz gehen müssen. Nicht einfach nur die Lebensumstände verbessern und sonst läuft alles so wie bisher weiter. Da hauen sie ab. Ich wollte doch nur eine Bestätigung haben, aber doch nicht so eine radikale Infragestellung erleben. Wieder einmal Ulrich Pazani hat dazu gesagt, Jesus ist nicht gekommen, um uns unser erträumtes Lebensglück zu sichern. Gefahren wollen wir nicht wahrnehmen. Jesus will uns aber aus der Gefahrenzone der Trennung von Gott herausholen und nicht einfach nur Wünscheerfüller, ja, unser Zirkuspferd sein. Jesus will für uns genauso wie Mose für sein Volk in die Bresche springen. Als das Volk Israel in der Wüste ein goldenes Kalb als Götzen und Gottersatz gegossen hat, da wollte Gott das Volk vernichten. Aber da sprang Mose in die Bresche und sagte, tilge stattdessen mich aus dem Buch des Lebens und verschone das Volk. Er sprang für sein Volk in die Bresche. Er ist der Prophet, der auf Jesus hinweist und der wiederum für uns in die Bresche gesprungen ist. Wir haben gerade den Bericht über den wunderlichen und wunderbaren Aufbruch der messianischen Zeit hören können. Was können wir jetzt am Ende festhalten? Welche Schlüsse kann man denn daraus ziehen? Sagt den Leuten, dass sie sich niederlassen sollen, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Herzliche Einladung, bitte Platz nehmen. Alles da. Es ist eingedeckt und vorbereitet, nur für sie. Und ob das nun durch besondere Aktionen geschehen kann, wir haben hier in der Vor-Corona-Zeit Brunch-Gottesdienste gemacht oder Pro-Christ, Evangelisation, Glaubenskurse, was es nicht alles gibt. Einladen. Und das ist unsere Aufgabe. Auch wenn nicht die Massen erscheinen. Gott kann aus dem Wenigen, 5 Brote und 2 Fische, etwas machen. Und es bleiben sogar Reste übrig. Wir sollen einladen. Das ist unser Job. Mehr müssen wir nicht tun. Den Rest macht Jesus. Reste einsammeln ist auch eine Aufgabe. Hat Jesus auch zu den Jüngern gesagt. Der Beweis dafür, dass nachher mehr da ist als vorher. Mehr Gläubige, mehr Zeit, mehr Geld für die Arbeit. Und nochmal Ulrich Pazani. Wer begriffen hat, dass Jesus das Brot des Lebens ist, dass er für uns in die Bresche gesprungen ist, der wird zum Einlader und Brotverteiler. und darf dann auch die Brocken einsammeln. Mehr muss, wie gesagt, nicht getan werden. Den Rest macht Jesus. Und ein wirklich letzter Gedanke noch von mir. 5 Brote und 2 Fische stehen auch für unser Unvermögen. Keine Kraft, keine Idee. Ach, ich kann das ja eigentlich auch nur ein wenig, eigentlich gar nicht. Und wenn ich mir die anderen so anschaue, aber ich, ja genau du, möchte ich dir zurufen. Genau du. Du bist ganz und gar nicht wenig zu gebrauchen zum Bau des Reiches Gottes. Da ist keiner zu schwach oder zu gering oder zu unbegabt. Gott hat dich genauso erschaffen, wie du bist. Und er hat dich angeschaut dabei und dich für gut befunden. Genauso sollst du sein. Du bist unendlich wertvoll in den Augen Gottes. Und er will dich, so wie du bist, gebrauchen. Laufe mir nach, sagt Jesus. Lade ein, sammle Brocken. Den Rest überlass mir. Ich kann das. Sorge dich in allem nicht. Ich mache es gut und bin alle Zeit bei dir.